ja gerade schon gehört, heute ist Pfingsten. Und was ist das eigentlich, Pfingsten? Ich habe eine kleine Anekdote aus der römisch-katholischen Kirche gelesen, die etwas zum Schmunzeln ist. Und zwar Kardinal Gerhard Müller hat sich Pfingsten 2013, kurz vorher, also bevor Pfingsten war, hat er sich mit dem Papst getroffen damals und hat ihm beiläufig ein Brauchtum erklärt, den sogenannten Pfingstritt. Und da sagte er zum Papst: Das ist eine Wallfahrt. Ich reite auf einem Pferd und halte die Monstranz. Die Monstranz ist so ein Kasten und sind Hostien zur Schau gestellt und damit ist er unterwegs gewesen. Der ganz trockene Kommentar des Papstes war, weil dieser Mann eben ziemlich, der Kardinal war ein wirklich großer Mann, ich glaube, oder ist, der lebt ja noch, Kardinal Müller lebt noch, ist 1,90 Meter groß und eine sehr stattliche Figur. Und da sagte der Papst zu ihm: Das arme Pferd. Und es ist wahrscheinlich das Pferd im Stall des Kardinals, kotzt jedes Jahr an Pfingsten ab, dass wieder Pfingsten ist und sie diesen Brocken durch die Stadt schleppen muss. Aber was ist eigentlich das Pfingstfest? Ich meine, das ist ja so in der Pfingstgemeinde, es ist ja fast so, als wenn man Eulen nach Athen trägt. Das steht ja sogar bei uns im Namen. Also eigentlich müsste jeder hier diese Frage fehlerfrei beantworten können. Aber was hat das für eine Relevanz in meinem Leben? Hat das eine praktische Auswirkung, dass das mal passiert ist? Ich habe da eine Karikatur gesehen bei Facebook. Da steht ein Priester vorne in der Kirche und sagt dann: Begrüßen Sie heute mit mir den bedeutendsten Influencer in unserer Mitte, den Heiligen Geist. Die Jüngeren unter uns wissen, was Influencer sind. Das ist kein Bakterium, das ist nicht schlimm. Influencer, das ist so ein neudeutsches Wort für Menschen, die in sozialen Medien ganz bekannt sind und ewig Sachen schreiben und am besten noch irgendwie so ihren Namen auf ihren Kopf tätowiert haben. Von denen kriegen sie dann Werbeeinnahmen. So, das sind so die Leute, die Influencer sind. Aber ist der Heilige Geist ein Influencer in deinem Leben? Hat der dein Leben beeinflusst? Darum geht es. Da ist in der Apostelgeschichte, wie der Evangelist Lukas sie berichtet, unter anderem die Rede davon, ich habe jetzt gerade den Pointer vergessen, sehe ich glaube ich gerade, ja, den habe ich hier vergessen, den muss ich mal ganz kurz haben, weil sonst kann ich mit meiner Folie gleich gar nichts machen, siehst du wohl. Wenn wir uns auf Pfingsten berufen, tun wir das immer fröhlich, indem wir uns auf die Apostelgeschichte berufen. Und da ist die Rede von Zungen wie Feuer, das stelle ich mir ungefähr so vor, so berichtet das die Apostelgeschichte. Und dann heißt es dort, einige waren wie betrunken. Ja, also da ist irgendwas Krasses passiert. Das können wir uns vielleicht mehr oder weniger gut vorstellen. Man sagt uns Norddeutschen ja nach, dass wir relativ trinkfest sind. Also ich denke, diesen Aspekt der Apostelgeschichte können wir vielleicht verstehen. Relativ betrunken hier, wenn dunkle und regnerische Tage sind, braucht man manchmal auch ein bisschen Alkohol, um das zu ertragen. Aber ich will versuchen, uns heute eine neue Perspektive auf das Pfingstfest zu ermöglichen, weil ich habe eine sehr interessante Parallele festgestellt, und zwar bei Lukas. Lukas ist ja der Autor der Apostelgeschichte, gewissermaßen unsere Hauptquelle für unsere Vorstellung von Pfingsten. Und er hat ja noch ein Buch geschrieben, der gute Lukas, nämlich das Lukas-Evangelium. Und das hat er in einer ganz besonderen Absicht getan. Das ist nicht aus Versehen passiert, sondern er schreibt am Anfang des Lukas-Evangeliums: Viele haben es schon unternommen, Berichte zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas hat jemanden kennengelernt, das war Theophilus, und er wollte ihm einen sicheren Grund für den Glauben geben. Darum hat er sich die Mühe gemacht, erstmal das Evangelium von Lukas zu schreiben und dann noch die Apostelgeschichte. Man hat also eigentlich zwei Bände von Lukas. Die Apostelgeschichte ist also gewissermaßen eine Fortsetzung des Evangeliums von Lukas, von dem, was vorher über Jesus berichtet wurde. All das, was Jesus erlebt hat, was er getan hat, was er gesagt hat, können wir nach einer Apostelgeschichte quasi drauflegen, das erleben die Jünger auch. All das, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, was er erlebt hat, erleben die Jünger. Und ich stelle mir das so vor, wenn Theophilus die letzte Seite von der Apostelgeschichte zugeklappt hat, dass er denn da sitzt und denkt, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich will das auch. Das ist nicht einfach nur eine nette Geschichte, sondern es hat Relevanz in meinem Leben. Das ist, soll eine Wirkung entfalten. Ich meine, es ist ja so, wenn wir im Fernsehen Fortsetzungsgeschichten uns anschauen, so Serien zum Beispiel, dann fangen wir ja auch nicht beim Ende an. Wir gucken ja mal erstmal die Einführungsveranstaltung und beginnen nicht beim Finale der Serie. Und ich will heute mal also die Parallele zu Pfingsten schlagen, die das Lukas-Evangelium berichtet, im Leben von Jesus selbst. Über das Leben von Jesus vor seinem öffentlichen Auftreten wissen wir relativ wenig. Lukas berichtet einige kurze Passagen, wo Jesus als 12-Jähriger mal im Tempel war. Mehr nicht großartig. Außer, dass er geboren wurde, das ist auch schon gut, aber und wie die Umstände waren. Aber dann berichtet Lukas vom Pfingsten des Jesus von Nazareth. Wenn wir das vor Augen haben, dann kommt der Bericht in der Apostelgeschichte später viel mehr Kraft. Das Thema der Predigt heute soll also sein, Pfingsten ist Leben wie Jesus. Darum soll es gehen. Lukas malt also erstmal Theophilus und zweitens auch damit und dann später auch uns das vor Augen. Jesus, dass wir eingeladen sind, uns absolut mit ihm zu identifizieren. Das Ziel ist, dass Jesus und die Jünger quasi unsere Vorbilder sind. Und es ist die Einladung, ich möchte das auch erleben. Um die Bedeutung von Pfingsten noch etwas besser greifen zu können, möchte ich mit euch also einen etwas ungewöhnlichen Text zu Pfingsten anschauen, aus dem Lukas-Evangelium. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, Lukas will uns nicht einfach eine schöne Geschichte erzählen, so nach dem Motto, es war einmal vor langer, langer Zeit, sondern Lukas, kann man sagen, der hat sich echt Mühe gemacht, alles genau zu erforschen, damit du, lieber Theophilus, damit du, lieber Zuhörer, lieber Leser, das auch erleben kannst. Darum geht's. Das Reich Gottes bricht dort an, wo die Kraft Gottes, wo die Herrlichkeit der zukünftigen Welt, die ganz von Gott durchflutet ist, auch im Hier und im Jetzt schon Menschen, Lebewesen, Familien und ganze Völker und Systeme verändert. Die Kraft aus der Zukunft, aus der zukünftigen Welt Gottes bricht im Hier und Jetzt schon hinein und verändert Menschen. Diese Veränderung geschieht nicht durch meine eigene Anstrengung, durch Meditieren oder Ablässe oder was weiß ich was, nicht durch weise Gurus, zu denen ich zu pilgern habe. Diese Veränderung geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, wirkt sich ganz praktisch im Leben von Menschen aus. Zuerst bei Jesus, dann bei den Jüngern, dann bei Theophilus und dann bei dir. Du denkst vielleicht heute, ja, damals war alles besser, war alles schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Das mag bei den Jüngern total genial gewesen sein, aber ich musste mich heute Morgen mit meinen Kindern rumärgern und morgen ist Montag. Ja gut, morgen ist frei, aber dann danach ist wieder Alltag. Was soll das jetzt? Aber die Frage an Pfingsten ist für mich, lebst du ein Leben mit dem Heiligen Geist, wie Jesus das gelebt hat? Das ist die Frage an Pfingsten, die wir uns als Kirche stellen müssen. Lebst du ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes? Das ist die Frage, die an Pfingsten im Raum steht. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal einen etwas längeren Text zumuten aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich die Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selbst. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrlich, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Im ersten Teil möchte ich mit euch dem Gedanken nachgehen, was passiert, wenn Gott übersehen wird. Das ist nämlich das, was dieser Text gewissermaßen uns vor Augen führt. Vom Kontext her war Jesus getauft worden. Das ist kurz vorher berichtet worden in Lukas 4. Johannes der Täufer hatte Jesus getauft. Der Geist Gottes kommt auf Jesus herab und er kriegt diesen Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn. Das ist seine Identität. Nicht erstmal ein Dienstauftrag, sondern er bekommt vom Vater im Himmel den Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn. Dann wird Jesus in die Wüste geführt, er wird angegriffen in seiner Identität vom Satan, der versucht, ihm diese Identität streitig zu machen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis es doch bitte, indem du diesen Stein zu Brot machst. Das ist der Perfide, wie der Satan ankommt. Könnte Jesus ja locker machen. Es geht aber nicht darum, Brot zu machen, es geht darum, die Frage zu stellen, du musst es beweisen, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Und so weiter und so fort. Und dann, als er aus der Wüste herauskommt, da heißt es dann, und er kam in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. So wird dort berichtet, in Lukas Evangelium Kapitel 4. Er kam zurück, also gewissermaßen, er war in der Wüste Judäa, weiter südlich, in der Nähe von Jerusalem gewesen, oder Grobraum, und ist dann wieder zurück in den Norden gegangen, da wo er aufgewachsen ist. Alle kannten ihn. Er war ein bekannter Typ dort, aber er war verändert. Er kam nicht in der Kraft des Geistes zurück, heißt es dort. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie sieht wohl das aus, wenn du in der Kraft des Geistes zurückgehst an den Ort, wo du herkommst? In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in der Uni. Das war der große Unterschied bei Jesus hier. Er hatte eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt. Und da heißt es dann erstmal, als er in diese Gegend kam, er wurde von jedermann gepriesen. Und dann, ab Vers 16, kommt der große Unterschied. Er kommt nämlich in seine Heimatstadt, in den Ort, wo er groß geworden ist. Der Ort, wo er in der Grundschule gewesen ist. Dort, wo er im örtlichen Schützenverein gewesen ist. Und dort, wo er seine Ausbildung zum Zimmermann gemacht hat, wo jeder Jesus kannte. Da kommt er so hin. Und wie man es damals so machte am Sabbat, geht man in die Synagoge. Hat Jesus auch wieder gemacht. Hat er 30 Jahre vorher auch gemacht. Und die Leute sagen vielleicht, ach Jesus, na, bist du wieder da? Wo warst du die letzten 40 Tage? War so leer dein Platz. Und dann nimmt Jesus diese Jesaja-Rolle, liest diesen Text vor, den kannte jeder, den Text. War nichts Besonderes. Es war nichts Ungewöhnliches, alles normal. Die meisten haben vielleicht schon ans Mittagessen gedacht, haben gesagt, oh cool, Jesus ist heute ziemlich gut drauf, so, aber das Mittagessen gleich fertig. Und vielleicht denkst du es jetzt auch schon so, hey cool, gleich das Mittagessen und so, Pfingstbraten im Ofen. Alles normal. Ich weiß nicht, gibt es das einen Pfingstbraten? Ich weiß, bei uns gibt es das nicht, aber möge es einen Pfingstbraten geben. Bei euch. Und dann kommt Vers 21, wo es heißt, und er fing an zu ihnen reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und da könnte man sich vorstellen, wie die Leute, bam, das hat ihn, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Anmaßung, Jesus? Hier fällt der Hammer. Da gab es sofort Widerstand. Hä? Das ist doch der Sohn von Josef. Und er sagt, diese jahrhundertealte Prophetie von Jesaja, die wir jedes, was weiß ich, wie oft man das damals gelesen hat, habe ich nicht nachgeguckt, aber die wir alle kennen, aus der Sonntagsschule schon, mit der Muttermilch aufgesogen, haben wir die Tora und die Propheten und Jesaja gehört zu den Propheten. Und das kennen wir alles. Und Jesus hat jetzt die Frechheit zu sagen, das Wort ist erfüllt, indem ich hier vor euch stehe. Das ist echt krass. Wir lesen ja manchmal über solche Texte hinweg und denken, ja, wie doof konnten die Leute sein, da ist Jesus vor euch, Mann. Wieso fallt ihr nicht gleich auf die Knie und betet ihn an? Aber stellt euch mal vor, irgendwie jemand, der in Oldenburg groß geworden ist, der in die Grundschule gegangen ist, der mit dir im Sportverein ist, kommt hin und sagt, ich bin Gott. Dann sagst du, alles klar, da in Wien, da gibt es einen Laden, da kannst du mal hingehen. Ja, die Psychiatrie ist voll mit Menschen, die sich für Napoleon und für Jesus oder sich halten, ist doch klar. Da gab es den Widerstand. Sie hatten das tausendmal gelesen. Aber sie hatten sich ihre genaue Vorstellung von Gott gemacht. Sie hatten Gott in ihre Box gepackt. Und haben sich vorgestellt, da kommt ein Messias auf einem weißen Pferd und der wird uns befreien von den Römern und der wird sie alle platt machen und er wird sie rausschicken. Aber doch nicht dieser Typ, der, mit dem ich da im Fußballverein war. Sie hatten Gott in ihre Vorstellung von Gott gepresst. Sie hatten Gott in ihrer Box. Und waren nicht in der Lage, ihn zu erkennen, weil es so gar nicht ihrer Vorstellung entsprach. Das ist ein Drama. Fromme Menschen, die im Gottesdienst sitzen. Sie kannten alle Jesaja. Sie kannten seine Worte. Sie hatten die Tora auswendig gelernt. Aber dass Gott sich in diesem Jesus von Nazareth aus der Nachbarschaft offenbaren würde, damit hatten sie nicht gerechnet. Könnte uns das auch passieren? Wir verurteilen diese Menschen da vielleicht und denken, oh Mann, Jesus steht da vor euch. Aber das kann uns auch passieren. Es entsteht ein massiver Widerstand, der so weit führt, dass sie Jesus hinrichten wollen. Sie wollen ihn in den Abhang hinunterstürzen. Wie Vers 30 berichtet wird. Weil er ihnen ihre Maske vom Gesicht reißt. Und er benutzt dann zwei Bilder aus dem Alten Testament. Einmal von dieser Witwe, die eine Ausländerin war und Elia bei ihr überlebt hat, indem er viele Wunder verbracht hat. Indem nicht das Brot vermehrt wurde und so weiter, also das Öl. Und diese Frau hat dann, da hat Elia eine lange Dürre überlebt bei dieser Frau. Und Elisa, der Nachfolger von Elia, der heilte einen Offizier der syrischen Armee. Aussatz gab es auch in ganz Israel damals. Ganz Juda, ja. Aber dieser Mann, der Ausländer, an den hat Gott sich gewandt. Und die haben gedacht, das kann doch nicht sein. Wir sind doch das erwählte Volk. Gott kann doch nicht. Und Jesus sagt, liebe Leute, das ist schon immer so über Gott gewesen. Er hat sich gnädig erwiesen, wo er das wollte. Ihnen wird dieses Prophetenwort gesagt und sie checken es nicht. Ihr Herz war verschlossen. Sehr ähnlich wie bei diesem Lied. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. So ähnlich stelle ich mir das vor. Und da braucht es eine Öffnung des Herzens, dass der Heilige Geist da hineinkommen darf. Gott wird dich und mich nicht überrumpeln. Ich kann mir so richtig die frommen Dinge, ich kann die richtigen frommen Dinge tun und mich für Gottes Wirken verschließen. Meines Erachtens schwingt diese Warnung in diesem Text mit. Diese Menschen hatten sich ein Bild von Gott gemacht. Das kann nicht sein, dass Gott so handelt, nicht durch Jesus aus unserer Stadt. Das Leben wie Jesus wird an dieser Stelle unmöglich, wenn die Herzen verschlossen sind. Gott wirkt und die Menschen verschließen sich, weil sie ihre Vorstellung haben. In der Apostelgeschichte, wenn man jetzt da den Text aus dem Lukas aus der Apostelgeschichte von Lukas daneben liegt, da passiert etwas ganz anderes. Da gibt es auch eine eine Situation, wo der Heilige Geist kommt, da gibt es eine Predigt, aber die Reaktion ist eine komplett andere. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Die Leute fragen nämlich, was sollen wir jetzt tun? Da ist etwas in ihrem Herzen passiert, sagt die Apostelgeschichte. Sie haben sich da ansprechen lassen. Dieser Jesus in Nazareth, die Leute sagen, ach, was ist denn das für ein komischer Vogel? Das können wir kaum nachvollziehen. Und das können wir vielleicht heutzutage uns wirklich auch so genauso vorstellen. Stellt euch mal vor, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Da sagt jemand, ich bin der Sohn Gottes und bin dem zur Grundschule gegangen. Und auch in christlichen Kreisen. Was hat da nicht jeder alles schon mit dem Heiligen Geist erlebt und alles Mögliche? Und Paul Zulehner, der Wiener Theologe, hat das auch so schön gesagt, viele halten ihren eigenen Vogel für die Taube des Heiligen Geistes. Das ist auch in christlichen Kreisen so. Ja, ist ja leider so. Deswegen, also eine gewisse kritische Distanz ist sicherlich auch angebracht und nicht verkehrt hier und da. Nicht alles muss immer der Heilige Geist sein. Aber unsere feste Vorstellung von Gott und unser verschlossenes Herz kann Gottes Wirken sehr wohl widerstehen. Der zweite Teil meiner Predigt, da möchte ich uns den Inhalt der Botschaft von Jesus anschauen. Jesus fängt mich an, hier in diesem Text zu erklären, wessen Botschafter er ist und welche Botschaft er hat. Pfingsten bedeutet, ich habe eine Botschaft bekommen und ich habe die Kraft bekommen, diese auch umzusetzen im Hier und Jetzt. Jesus bezieht diesen Jesaja-Text, diesen alten Text auf sich selbst. Und damit wird klar, wozu der Geist auf ihn gekommen ist und welche Auswirkungen das in seinem Leben hatte. Jesus sagt, daran werdet ihr mich messen können. Das ist damit auch die Benchmark für seine Jünger später. Was ist die Folge von der Jesus-Nachfolge? Dass den Armen die frohe Botschaft gepredigt wird. Dass den Gefangenen gesagt wird, dass sie frei sind. Dass die Blinden, dass sie wieder sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Wer ist dieser Jesus für dich? Ist er nur ein Vorbild, dem man vielleicht hier und da nacheifern kann? Ein guter, netter Mensch, der partiell gut ist? Oder ist er der Zugang zu Gott? Ist er für dich der Zugang zur Kraft des Heiligen Geistes? Derjenige, der dich mit dem Heiligen Geist tauft? Derjenige, der den Heiligen Geist gesandt hat, damit du nicht als Waisenkind hier in dieser Gegend leben musst, in dieser Zeit leben musst? Was ist die Frucht in deinem Leben? Welche Auswirkung hat deine Nachfolge? Wenn du auf dein Leben zurückschaust, was passiert da? Was war die Botschaft von Jesus konkret? Er hat das Erlassjahr verkündet. In seiner eigenen Person. Das Erlassjahr wurde, im Erlassjahr, da wurden die Sklaven wieder freie Menschen. Das gab alle, ich glaube 49 Jahre war das so, dass es ein Erlassjahr gab, oder alle 7 Jahre. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Die Theologen unter uns müssen mich nachher korrigieren. Aber auf alle Fälle war es klar geregelt, alle paar Jahre gab es eine Erlassjahr und alle Sklaven sind wieder frei geworden. Stell dir das mal vor. Und wenn Jesus das verkündigt, dann hat es 2 Dimensionen. Einmal in der unsichtbaren Welt frei von Sünde zu sein. Die Sünde ist eine Macht im Leben von Menschen, die Menschen gebunden hält. Die Menschen versklavt. Und damit ist nicht etwas Moralisches gemeint, so nach dem Motto, irgendwelche bösen Taten. Das ist die Folge daraus. Sondern die Sünde im Singular ist eine Macht, die Menschen gebunden hält. Und sie bedeutet nichts weniger als, ich habe keine Beziehung zu Gott. Und das wird gebrochen. Wir werden frei, derjenige oder diejenige zu sein, zu dem Gott dich und mich gemacht hat. In erster Linie zu seiner Ehre, ihm die Ehre zu geben, Beziehung zu Gott zu leben, diese Liebe zu empfangen und diese Liebe weiterzugeben. Dafür sind wir da, um Gott anzubeten, Gott zu lieben und diese Liebe weiterzugeben. Und in der sichtbaren Welt hat das auch eine Auswirkung, auch in der Kirchengeschichte gehabt, dass Christen immer mehr aufgestanden sind und gesagt haben, Sklaverei muss abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass ein Mensch über dem anderen steht. Ein ganz bekannter Mensch, da war William Wilberforce, der in England sich im 18., 19. Jahrhundert dafür eingesetzt hat, dass Sklaverei abgeschafft wird. Ein bekennender Christ, der gesagt hat, es kann nicht mehr sein, dass wir die Menschen aus Afrika nach Europa und nach Amerika schiffen und dass sie behandelt werden wie Vieh. Und auch heute In unserer Zeit, jetzt wo wir leben, gibt es 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben. Das muss in der sichtbaren Welt für uns als Christen ein Anliegen sein, dass wir sagen, da machen wir nicht mehr mit. Dagegen stehen wir auf. Das Wirken von Jesus, das Wirken vom Heiligen Geist hat also eine ganz praktische Auswirkung. Der Geist erfüllte Jesus verkündet Freiheit. Paulus drückt es zum Beispiel aus, also wenn es um diese Freiheit von der Sünde geht. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte. 1. Korinther 7. Oder Petrus drückt es so wunderschön aus. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid. Da steckt auch dieses griechische Wort. Erlöst bedeutet einen Sklaven vom Sklavenmarkt freikaufen oder kaufen. Du gehst auf den Markt damals und siehst da diesen gut aussehenden Sklaven, muskulös, und denkst so, boah, den kaufe ich mir jetzt. Und dann machst du dein Geldsäckelchen auf und zahlst dem Sklavenhalter den Betrag X, den dieser Mensch wert ist. Und das sagt Petrus hier. Nicht mit Silber oder Gold bist du erkauft worden. Es geht hier weiter. Sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist der Moment, wo du, wenn du Christ bist, innerlich anfangen kannst zu jubeln und zu feiern und sagen, Gott, wie genial bist du, dass du mir das erwiesen hast, dass ich frei bin von der Macht der Sünde, dass ich dir nachfolgen darf, dass es nicht einfach nur mit Geld bezahlt wurde, sondern dass es dein Blut war, was den Preis bezahlt hat. Ich habe nichts dafür getan, ich darf frei dir nachfolgen. Wie wunderschön ist das? Und Jesus sagt, ich bin nicht einfach gekommen in diesem Text, ich bin eigentlich einfach gekommen, euch ein schönes Gefühl zu machen, zu vermitteln. Oder einen schönen Abend oder einen schönen Sonntagvormittag. Ich bin nicht einmal in erster Linie euer Arzt oder euer Prophet, auch wenn Jesus geheilt hat, auch wenn Jesus geweissagt hat und wunderbare Dinge getan hat. Aber das war nicht sein Alleinstellungsmerkmal. Er hat gesagt, ich verkündige euch Freiheit. Und das eben in dieser Dimension, in der geistlichen Dimension und auch in der real diesseitigen Dimension. Es ist ja, wenn man sich die diesseitige Dimension anschaut, ein Paradox, dass die armen Länder Missionare jetzt wieder nach Europa schicken, um uns, bei uns Gemeinden zu gründen. Die Armen bereichern die Reichen. Und wir schotten uns im Gegenzug ab und machen Europa zu einer Festung. Es ist wohl wahr, dass wir nicht alle Probleme hier in Europa lösen können. Aber warum schaffen wir es nicht endlich, die Wurzeln der Armut anzugehen? Vielleicht, weil wir unsere reiche Vormachtstellung dann in Frage stellen müssten. Und da wird diese Frage auch sehr persönlich. Wie gehe ich denn mit Menschen um in meiner Umgebung, die arm und benachteiligt sind? Wie gehe ich mit Menschen um aus anderen Ländern, die mir hier begegnen? Pfingsten hat also eine ganz praktische Auswirkung bei diesen Fragen. Auch wenn du in den Supermarkt gehst oder in den Klamottenladen gehst. Fördere ich durch meinen Konsum die Ausbeutung von Menschen, die wie Sklaven in den Schwellenländern oder in Dritte Weltländern gehalten werden? Oder achte ich darauf, dass es in Ordnung ist? Was ist die Wirkung deines Lebens? Was ist die Botschaft deines Lebens? Ist es die Botschaft, die du anderen Menschen sagst, du kannst frei sein durch Jesus? Jesus hat dich und mich frei gemacht, er hat den Preis bezahlt. Schau mal zurück auf dein Leben. Wie geht es den Menschen, denen du begegnet bist? Sind sie frei oder freier geworden? Sind sie heil oder heiler zumindest geworden? Es gibt Menschen, die sich zwar äußerlich gefangen, sind, im Gefängnis bin ich vielen begegnet, aber innerlich waren sie frei. In unserer Gruppe, die wir bis vor einem Jahr gehabt haben als Gemeinde hier, da gab es einen, der saß wegen Mord, aber der war innerlich total frei. Jesus kennengelernt, hat sich taufen lassen und der war innerlich total frei. Der hat Musik gemacht, der war unglaublich cool drauf. Viel freier als viele Menschen, die man hier in der Freiheit begegnet. Wer wie Jesus mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, der hat die gleiche Botschaft und die gleiche Sendung. Der Evangelist Johannes, der drückt es ganz schön in einem ganz kurzen Satz aus: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist die gleiche Sendung. Für seine Jünger war das damals eine Herausforderung. Sie waren manchmal auch überfordert. Sie glaubten auch nicht immer richtig. Ihr kennt die ganzen Berichte vielleicht, wenn ihr die Evangelien mal gelesen habt, wie verzweifelt Jesus manchmal auch ist. Wir denken vielleicht manchmal, wenn ich damals zu dieser Jesus-Truppe dazugehört hätte, dann würde mir der Glaube leichter fallen. Wenn ich mal so eine richtige Totenauferweckung erlebt hätte, dann würde ich vielleicht auch glauben. Stimmt das? Die Jünger haben alle geglänzt durch Unglauben und durch Zweifel. Aber der Heilige Geist bewirkte diese Transformation in dem Leben von ganz normalen Menschen, die ihr Herz für Gott dann geöffnet haben. Es ist also nicht meine eigene Anstrengung, nicht meine Kraft, es ist auch nicht mein Glaube, sondern es ist Geschenk Gottes. Glaube ist Geschenk. Das griechische Wort für Geschenk ist Charisma. Wenn du also Glauben an Jesus hast, wenn du ihm vertraust, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann bist du ein Charismatiker, ein Beschenkter. Ein von Gott beschenkter Mensch. Ich komme zum dritten und letzten Teil meiner Predigt. Wir sollen auch Botschafter sein. Jesus erwähnt hier die Fülle des Heiligen Geistes, aber sie ist nicht nur für Nazareth bestimmt, sondern sie ist für alle bestimmt. Und er macht das dann deutlich auch, indem er diese Sachen zitiert von Elia und Elisa. Am Pfingstfest, nachdem also der Heilige Geist auf die Jünger herabgekommen ist, gibt es wieder auch eine Predigt, wo auch ein Text aus dem Alten Testament, aus den Propheten zitiert wird, und zwar aus Joel, Joel 3. Da heißt es, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, sie sollen Weissagen und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Also auch wieder ein alttestamentlicher Text, den Petrus in diesem Fall predigt. Und da sind ganz viele Menschen in Jerusalem, diese Predigt schlägt diesen Menschen ins Herz. Es traf sie im Herzen, heißt dort. Und die einzige Frage, die sie dann haben, was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2,37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist die Frage, die Lukas bei Timotheus und auch bei uns bewirken will, glaube ich. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen in dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn das heute bei uns passiert, dann wird das die gleiche Wirkung haben. Wir haben diese Sendung, diese Mission. Pfingsten bedeutet nämlich, ausgerüstet zu sein für die Mission Gottes. Und dafür muss man nicht nach Afrika gehen oder nach Asien oder nach Lateinamerika. Es kann sein, dass Gott dich hier in unserem Land gebrauchen will. Die Wahrscheinlichkeit bei so vielen Leuten, die aus diesem Land kommen, ist sehr groß. Werden nicht alle in die Mission nach Afrika gehen. Hier in Oldenburg. Und da muss man auch nicht die ganze Zeit ängstlich schauen, habe ich genug gemacht? Bin ich fromm genug oder so? Überhaupt nicht. Aber der Heilige Geist ist das Freiheit. Keine Angst. Sondern das Gebet, das ehrliche Gebet, hier bin ich, Heiliger Geist, nimm mich ganz in Besitz. Du darfst mich gebrauchen, wann du willst, wo du willst und wozu du willst. Und da geht es nicht darum, charismatischen Kopfstand zu machen, nicht irgendein Phänomen zu suchen, sondern der Heilige Geist ist eine reale Person der Dreieinigkeit Gottes. Und wenn ich ein schönes Gefühl habe in einem Gottesdienst, dann ist es okay und super, aber das ist nicht das Ziel. Das ist vielleicht ein beiläufiges Resultat. Meistens sieht das Leben ganz normal aus. Das war auch bei den Aposteln so. Paulus berichtet davon, dass er ganz momentan mal so Momente hatte, wo er außer sich war. Und dann sagt er, das war für Gott. Wenn ich bei euch war, dann war ich im Verstand. Das ist schon cool, ne? Nicht irgendwie charismatischen Kopfstand, wo Paulus die ganze Zeit irgendwie neben sich steht, oder so, sondern der war ganz einfach klar im Verstand. Und er sagt, er lässt uns ein bisschen reingucken in sein Herz. Ich habe auch manchmal so Momente, wo ich mit Gott alleine bin. Das sind so coole Momente, das kann ich gar nicht richtig erklären. Er spricht davon, dass er so beim dritten Himmel ist und solche Sachen. Unglaublich spannend, diese Texte sich mal anzuschauen. Ein häufiges Argument bei uns heute könnte ja sein, Gott, wenn Gott es will, dann kann er mich ja mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wenn Gott das wirklich will, dann soll er es halt machen. Macht er doch sowieso, oder nicht? Und auf diese Frage hat mein Mentor Heiner Rust mal etwas Schönes geantwortet. Er schreibt, liebe Freunde, dieser Gott, der uns in Jesus begegnet ist, hat sich uns so nicht vorgestellt. Dieser Gott möchte mit seiner Schöpfung, mit jedem Menschen korrespondieren. Er wird niemanden überrumpeln. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen und er hat uns Freiheit geschenkt. Dieser Gott wird nicht deinen Willen, dein Denken, deine Emotionen einfach missachten und überrumpeln. Er möchte, dass du dich öffnest. Das ist deine freie Entscheidung. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, zu ihm und zu seinem Wirken Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Die Vergebung Jesu anzunehmen oder eben nicht. Verdienen kannst du sie dir nicht. Nicht durch Ablässe, nicht durch fromme Handlungen. Verdienen kannst du Vergebung nicht. Den Geist kannst du nicht dir herbeikaufen. Hat in der Apostelgeschichte einmal jemand versucht. Da wollte er Geld dafür bezahlen, weil er diese Phänomene auch haben wollte. Das ist ziemlich doof ausgelaufen. Könnt ihr mal nachgucken. Nur mal so eine kleine Seitenbemerkung. Wie zeigt sich der Geist empfangen? Woran erkennt man, dass man die Gabe des Heiligen Geistes hat? In Pfingstkirchen war es sehr lange üblich, dass man das festgemacht hat, ob man in neuen Sprachen beten kann. Die Gebetssprache, in Zungen beten, war häufig gelehrt worden, dass das das Zeichen ist. Und ich habe auch nichts dagegen. Das ist eine tolle Gabe, die ich jedem wünsche. Aber die Realität zeigt, dass nicht jeder diese Gabe hat. Und deswegen glaube ich, dass da die Heilige Schrift uns auch andere Dinge vor Augen führt, woran wir das festmachen können. Zum Beispiel das Erste, dass wir Teilhaber sind am Reich Gottes. In Römer 8 heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes bewirkt in uns das, was man früher Heilsgewissheit genannt hat. Und das bedeutet nicht einfach, ich bin immer sicher und habe nie Zweifel, sondern aber immer wieder diesen Moment, wo du in dir denkst, und diese Gewissheit hast, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf Papa zu Gott sagen. Dieses Wirken, was durch den Heiligen Geist passiert, die Umkehr ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn in uns dieses Bewusstsein entsteht, ich brauche einen Erlöser, ich bin mit meiner Sünde allein verzweifelt, ich brauche jemanden, der mir hilft. Dieser Moment, wo du dein Leben lebst und merkst, irgendwas zieht da an dir und du schaust, irgendwie, das ist Wirken des Heiligen Geistes, Umkehr. Und dann Christus zu erkennen als denjenigen, der unser Retter ist. Und ihm dann auch glauben zu können. Alles Wirken des Geistes. Dann diese Entscheidung, dass ich mich taufen lasse. Das ist der erste Glaubensgehorsamschritt, hat Karl Barth es genannt. Der erste Glaubensgehorsamschritt. Also wenn in deinem Herzen schon Glauben da ist, Umkehr da ist, Glaube an Jesus da ist und noch nicht getauft bist, dann ist das dein nächster Schritt. Und auch dann, dass wir ausgerüstet werden, Geistestaufe, erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Auch Gnade, nicht selbst machbar. Das Zweite ist diese Teilhabe an Christus. Dass wir mit Christus uns absolut identifizieren können als seine Nachfolger. Paulus drückt es ganz kurz aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz kurz und knapp. Christus lebt in mir. Und das Dritte ist, Christus wirkt durch mich und durch uns. Wieder Paulus, der sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist der eine Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der alles wirkt. In jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also Gott beschenkt dich, damit seine Gemeinde und damit deine Umwelt etwas vom Duft des Himmels riechen kann. Dafür hast du Gaben von Gott bekommen. Petrus schreibt und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als ein guter Haushalter der mancherlei Gnaden Gottes. Steht im Urtext das Wort Oikonomos, so ein Hausverwalter, einer, der im Auftrag seines Herrn etwas verwaltet. Stell dir das mal vor, du hast von deinem Herrn Jesus Christus etwas bekommen, was du verwaltest. Gaben bekommen, die du verwalten darfst. Und eines Tages wieder die Frage, was hast du damit gemacht? Ich lade euch ein, aufzustehen, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. dass wir uns an Pfingsten vor Augen führen, dass wir eingeladen sind, dass der Heilige Geist durch uns das Reich von Jesus Christus vergrößern will. In unserem Leben und durch unser Leben. Und dass wir uns gebrauchen lassen können durch diesen Heiligen Geist. Ich möchte dich einfach einladen an deinem Platz, dich innerlich zu öffnen und den Heiligen Geist einzuladen. Mit den Worten, Heiliger Geist, du bist Person. Heiliger Geist, du bist Teil der Dreieinigkeit. Du bist von Jesus gesandt. Komm und mach mit mir und mach mit uns, was du willst. Schenk uns eine neue Begegnung. Schenk uns ein neues Pfingsten in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde. Heiliger Geist, komm und gebrauche du uns. Und eine Zeit, einfach so, ich würde jeder das persönlich mit Gott ausmachen kann. Wo er zu ihm sprechen kann, ihn den Heiligen Geist einlädt, dass ein neues Pfingsten in seinem Leben passiert.